Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute geht es bei uns um die Kardinalstugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Und dazu haben wir Pater Hubertus Freiberg aus Leutkirch aus dem Haus Regina Pazis eingeladen. Die Gnade baut auf der Natur auf, deswegen ist es einmal gut, einfach auf die menschlichen Tugenden hier heute die Kardinalstugenden zu schauen. Kardinalstugenden, der Begriff kommt anscheinend von Cardo aus dem Lateinischen, das heißt Türangel, Dreh- und Angelpunkt, weil das die Art Grundtugenden sind, die das menschliche Leben prägen sollen. Und die Bezeichnung Kardinalstugenden, die gibt es schon seit der späten Patristik durch den Kirchenvater Ambrosius. Und man kann auch noch weitergehen. Bei den Philosophen wurde auch von den Tugenden als eine Art Vierergespann gesprochen. Da kann man sich in der Antike einen Streitwagen vorstellen, der von vier nebeneinander gehenden Zugtieren, meistens Pferden, gezogen wird. Und wer vielleicht schon einmal mit der Kutsche gefahren ist, der kann sich vorstellen, was los ist, wenn eins der vier Pferde da ausscheren würde. Das bringt den Kutscher zum Schwitzen, und wenn es ganz dumm läuft und alle durchgehen, dann kann das natürlich auch mit einem Unfall enden. Es gibt ein schönes Zitat von Hieronymus, der spricht von den Kardinalstugenden als dem Viergespann, und da sagt er, das Viergespann, das den rechten Wagenlenker Christi geradewegs zum himmlischen Ziel führt. Also eine interessante Verbindung, Tugend, Natur und Gnade. Und deswegen ist es mal gut, dass wir uns auch in der Sendereihe Spiritualität damit befassen. Pater Hubertus Freiberg aus Leutkirch ist bei uns zu Gast. Wir werden in zwei Sendungen einmal auf diese Tugenden schauen, heute auf die Kardinalstugenden und das nächste Mal auf die göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber jetzt erst einmal zu unserem heutigen Thema Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Und ich freue mich, dass Pater Hubertus dazu bereit war, einmal bei uns zu sprechen. Grüß Gott, Pater Hubertus.
Grüß Gott, Frau Kuhl und liebe Zuhörer. Einen herzlichen Gruß aus dem Allgäu. Und ich freue mich, mit Ihnen uns auf den Weg zu machen. Diesen wichtigen, Kardinalis heißt ja auch wichtig, wichtigen Tugenden nachzugehen, auch wie wir sie erreichen können und wie der Herr sie uns dann auch schenken kann.
Also hat Kardinaltugend jetzt gar nichts mit dem Kardinal oder Bischof, mit dem wir das vielleicht in Verbindung bringen würden, zu tun, oder?
Ja, also dieser Dreh- und Angelpunkt, wie Sie es vorher benannt haben, hat natürlich auch etwas zu tun. Die Kardinäle sind gleichsam die Vermittler auch, diese Angeln, in denen sich die Kirche dreht. Und das Wichtige an ihnen ist eben auch, wie es der Heilige Vater unlängst ja bei der Kardinalsernennung auch sagte, dass sie eben diesen Dienstcharakter haben, dass durch ihren Dienst die Heiligkeit in die Kirche hineinfließt, dadurch, dass sie auch tugendhaft leben, dass dadurch die Kirche auch mit diesen Tugenden geprägt ist. Und so sind die Kardinäle eben wichtige Vermittler dieser Tugenden auch und als Vorbilder für uns ganz kostbar.
Wenn man heute so ein bisschen in die Landschaft schaut, da wird Tugend ja oft als etwas brav und ein bisschen abgestempelt. Aber eigentlich sind ja diese Tugenden ganz was anderes. Vielleicht können Sie vorab schon mal irgendwie einen Punkt sagen, um was es da eigentlich geht bei den Tugenden.
Ja, die Tugenden sind natürlich etwas, was uns hilft, das Himmelreich zu erreichen, das christliche Leben zu leben. Die Tugenden sind Dinge, die wir einüben können. Die sind nicht mit unserem Charakter zu tun, sondern das sind Verhaltensweisen, wo wir sagen können, das übe ich ein, um christusgemäßer zu leben. Der heilige Augustinus sagt mal, Tugend ist, was man mit Leidenschaft tut, Laster ist, was man aus Leidenschaft nicht lassen kann. Das finde ich eine ganz gute Beschreibung von Tugend.
Also braucht es die Freiheit vor allem da.
Ganz richtig. Ohne Freiheit geht überhaupt das christliche Leben nicht. Und so ist auch alles, was wir von Christus sagen, ein Weg in die Freiheit. Und auch die Lehre der Kirche und auch letztendlich die Moral ist eine Einladung, frei zu werden, so wie Gott uns gedacht hat. Und dass wir uns auf diesen Weg der Freiheit tun können, als Kinder Gottes, mit Maria, die in all ihrer Freiheit dieses Ja zu Gott gesprochen hat.
Dann sind wir gespannt, was es mit diesen Tugenden auf sich hat. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Ihnen das Wort.
Danke sehr. Ich bin sehr gespannt, was wir am Ende dieser Sendung auch uns gegenseitig auch mit den Zuhörern, die nachher zugeschaltet werden, sagen können. Wir hören ja hier vom heiligen Augustinus etwas über Leidenschaft und bei uns sind ja Leidenschaften häufig auch negativ besetzt. Und wenn Sie im JUKAT, also in dem Katechismus für die Jugend nachschauen, da wird auch eine Frage genannt, ist man ein Sünder, wenn man starke Leidenschaften in sich spürt? Und wenn wir Leidenschaften hören, dann ist es meistens negativ besetzt, oftmals auch ins Geschlechtliche hineingehend. Aber der Katechismus, auch der katholischen Kirche, schenkt uns da eine ganz andere Antwort, die vielleicht für viele von Ihnen sehr erstaunlich ist. Denn auf die Frage, ist man ein Sünder, wenn man starke Leidenschaften in sich spürt, sagt der Katechismus, nein, Leidenschaften können sehr wertvoll sein. Erst durch falsche Ausrichtung werden Leidenschaften, die für die kraftvolle Verwirklichung des Guten gedacht sind, zu Helfern des Bösen. Also Leidenschaften, die auf das Gute hin ausgerichtet werden, das sind Tugenden. Wir könnten sagen, sie sind der Antrieb für ein kämpferisches Leben, das für Liebe und Gerechtigkeit kämpft. Im Gegensatz dazu sind die Leidenschaften, die mich als Menschen beherrschen, mich in meiner Freiheit rauben und zum Bösen verführen, diese nennt man dann die Laster. Und das können wir ja sehr gut merken. Ich kenne eine Familie, da ist die Mutter in besonderer Weise kämpferisch, wenn es geht, für die Gerechtigkeit anderer und Unterdrückter einzustimmen. Da geht sie fast manchmal mit übermenschlicher Kraft daran, jetzt auch gerade bei der Frage der Asylanten oder sonstiger Dinge, diese zu betreuen, ihnen das zu geben, was sie kann, damit diese Gerechtigkeit bei ihnen auch ist. Wogegen eine Leidenschaft, die uns die Freiheit raubt, das sind natürlich auch Süchte, das sind alles Dinge, die uns nicht mehr handeln lassen in einer Freiheit. Ich sage mal so, wenn wir dem Alkohol uns zuneigen, dann ist es im Grunde etwas zu trinken, ein Bier in geselliger Runde, ein Wein oder anderes, ist ja bei der Frage des Maßhaltens gar kein Problem. Dort, wo wir aber nicht mehr ohne sein können, da können Sie jetzt auch Kaffee, Rauchen, Fernsehen, alles Mögliche einbeziehen. Dort, wo wir nicht mehr ohne sein können, schränkt es unsere Freiheit ein. Eines der scheußlichsten Erfahrungen mit unfrei zu sein in diesem Hinblick erzählte mir mal ein Mann, der in großer Ehekrise war und ich glaube an Weihnachten in seiner Verzweiflung zu seiner Mutter fahren wollte. Er rief sie an und sagt, du Mama, ich hätte eine Stunde Zeit, kann ich zu dir kommen? Ich bin in Not. Und sie antwortet, nee du, da kommt meine Serie, die muss ich unbedingt anschauen, da kannst du nicht kommen. Und da merken wir, wie plötzlich durch eine banale, meistens sind es ja banale Serie, der Mensch so unfrei ist, dass das Mutterherz nicht mehr für ihren Sohn schlagen kann. Da merken wir, dass wir da in das Unfreie hineingelangen. Also die Tugend oder die Leidenschaft ist etwas Gutes, solange sie uns auf das Ziel Gottes hinführt, auf das Gute hinführt, da ist sie uns auch Antrieb. Und dort, wo wir sie ins Gegenteil verkehren, dort bremst sie unser Leben. Aber was versteht man jetzt überhaupt unter Tugend? Tugend, können wir sagen, ist die innere Haltung, eine positive Gewohnheit, eine für das Gute in Dienst genommene Leidenschaft, wie wir es gerade gesagt haben. Das bedeutet, es ist also etwas, was wir in uns anerziehen können, aneignen können, automatisieren können. Also eine positive Gewohnheit. Ich nehme ein Beispiel, wenn Sie mit mehreren zu Tisch sitzen, erleben Sie ja häufig, ob da jemand ist, der zuerst achtet, dass die anderen auch was zu essen haben, oder ob er als erstes mal guckt, dass er genügend auf dem Teller hat. Ein kleines Beispiel, und wenn ich merke, ich versuche immer eigentlich am meisten zu nehmen oder mir sind die anderen egal jetzt in dem Moment, dann einzuüben, zu sagen, halt, achte erst mal drauf, was die anderen brauchen, und dann kannst du dir auch nehmen. Da merken wir, dass eine positive Gewohnheit, eine gute Erziehung, eine Erziehung der Achtsamkeit, der Rücksichtsnahme, aber auch zur Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit und Klarheit, da hilft, tugendhaft zu leben. Das beschreibt Jesus dann in einer ganz starken Weise. Da sagte, ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Das ist ja unglaublich, wenn wir das uns vorstellen, ich soll so vollkommen sein wie Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Wie kann ich denn das hinkriegen? Das kann ja gar nicht sein, würden wir dieser Stelle im Matthäus-Evangelium im 5. Kapitel Vers 48 zurufen. Das heißt aber, wir müssen uns verändern auf dem Weg zu Gott. Mit unseren menschlichen Kräften können wir das nur in Ansätzen, aber Gott schenkt seinen Teil dazu. Wir nennen das im theologischen Sprachgebrauch, Gott unterstützt uns mit seiner Gnade. Er hilft uns, dass unsere menschlichen Tugenden gestärkt werden und schenkt dann, und das würden wir dann im nächsten Monat in der Spiritualitätssendung hören, er schenkt uns auch die sogenannten göttlichen Tugenden, um die wir im Rosenkranz immer beten, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, so nennt sie der Paulus. Der Herr schenkt uns also die Kraft, unsere menschlichen Tugenden zu leben, und mit den göttlichen Tugenden bekommen wir auch Hilfe, das Licht und die Nähe Gottes zu erlangen. Wenn also der Maßstab Gott, der Vater, in seiner Vollkommenheit ist, dann sagt uns der Herr, dass Gott sein göttliches Leben in uns hineinschenkt, damit wir aus dieser Kraft heraus auch leben können, was in der Taufe und der Firmung geschieht. Und wir somit auch Christus das Licht anstreben und er uns dabei hilft. Das finde ich, liebe Zuhörer, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass es die Tugend gibt, die ich einüben kann, und dass es eine Tugend gibt, die Gott mir schenkt. Aber dort, wo ich die Tugend einübe, also einübe, das Gute zu tun, zu wollen, dass mir auch da dabei der Herr hilft, aus seiner Kraft heraus das Gute anzustreben. Wir könnten also sagen, dort, wo wir das Vaterunser ernst nehmen und sagen, dein Wille geschehe, und versuchen zu hören, wie es Maria getan hat, auf Gott zu hören, um dann unsere Antwort zu geben, ich bin bereit, mir geschehe nach deinem Wort. Ich bin dein Knecht, deine Dienerin, deine Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Oder eine andere Stelle fällt mir da dazu ein, als Petrus des Nachts am frühen Morgen vom Fischen zurückkehrt, nichts gefangen hat, steht der Herr am Ufer und sagt, Petrus, fahr hinaus und wirft die Netze auf der rechten Seite aus. Und er sagt, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Das bedeutet, wenn er das so sagt, also wenn wir jetzt schon die ganze Nacht nichts gefangen haben, dann ist es völlig klar und jegliche Fischerkunst sagt es uns, am Tag zu fischen ist völlig unsinnig. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, aber auf dein Wort hin fahren wir hinaus. Bei Abraham wird es genannt, hoffen wieder alle Hoffnung. Und dieses Fahrt hinaus, das ist auch dieser Antrieb, diese Tugenden einzuüben, dieser Antrieb, den Willen Gottes zu tun, dieser Antrieb zu glauben, dass der Herr es besser weiß, was für mein Leben gut ist, als ich es selbst. Papst Johannes Paul hat in seinem Schreiben zum dritten Jahrtausend dieses Wort auch aufgegriffen, fahrt hinaus, auf dein Wort hin, antwortet der Petrus. Und wir haben hier im geistlichen Zentrum Regina Pazis in Leutkirch auch diesen Vereinsnamen gewählt für unseren Stützungsverein Duck in Altum, fahr hinaus, diese Mut zur Sendung hinaus. Und wenn Sie die Predigten vom Papst Franziskus hören und annehmen, dann hören Sie da auch, dass er uns häufig aussendet, damit alle Menschen das Evangelium verkündet bekommen, wie es der Sendungsauftrag Jesu ist, dass es also dem Papst das Wichtigste ist, Christus zu vermitteln. Wenn Sie dann viele Zeitungskommentare oder auch kirchliche Kommentare lesen, dann staunen wir, dass plötzlich Franziskus in eine Rolle des Revolutionärs, des Veränderers, des Verbesserers, des Andersmachenden kommt, aber er lädt uns ein, schaut auf Jesus Christus und macht alles, damit die ganze Welt diesen Blick auch mitmacht und somit auch in ihrem Leben die Antwort auf diese Gnade, die der Herr uns schenkt, richtet, so dass Papst Franziskus also dieses ermutigende Wort fahrt hinaus auch in unterschiedlichster Weise immer wieder neu sagt. Aber warum müssen wir uns eigentlich anstrengen? Warum müssen wir an uns arbeiten? Und diese Arbeit, uns unsere Leidenschaften zu nutzen, das Gute zu tun, das Ziel anzustreben, da müssen wir dran arbeiten, damit wir frei sind, damit wir in Freude und mit Leichtigkeit das Gute anstreben und vollbringen können. Also das ist ein ganz wichtiger Arbeitsansatz. Wie werde ich frei von Festlegungen, von Einsprechungen, von Verurteilungen, von Süchten, von Blockaden? All das, was mich hindert, mein freies Ja zu sagen, wie wir das uns abarbeiten können und damit wir in Freude und Leichtigkeit das Gute vollbringen. Das merken Sie schon bei Kindern, dass sie in einem gewissen Stadium immer, wenn sie zum Beispiel eine Tüte Gummibärchen geschenkt bekommen, automatisch zu allen gehen und ihnen das auch was aus dem Gummibärchentütchen anzubieten, weil sie noch ganz natürlich diese Sehnsucht haben, wir wollen alle gemeinsam miteinander das dann haben und uns dann dran freuen. Erst später in der Entwicklung kommt es dann, dass sie sagen, alles meins, ganz meins, gehört nur mir. Und wir dann in der Erziehung auch einüben, denk mit an deine Geschwister, deine anderen, achte darauf, was die brauchen, was du denen mit denen teilen kannst. Und dass es aber nicht in einem Zwang geschieht, sondern dass es mir leicht von der Hand geht, dass ich großzügig bin, dass ich verschwenderisch bin, dass, also nicht verschwenderisch in dem Sinne, dass es mir durch die Finger rieselt, sondern verschwenderisch in dem Sinne, dass ich großzügig bin und mich daran freue, dass andere dadurch eine Freude haben. Wenn Sie die Vermehrungswunder Jesu sehen und betrachten, dann merken Sie, dass Jesus nie nur ein bisschen Brot oder ein bisschen Wein vermehrt, sondern dass er es immer in gleicher riesiger Fülle, in Überfülle verwandelt, so dass immer etwas übrig bleibt. Gott ist nicht knausrig, er schenkt uns immer in Überfülle. Das ist in seiner Gnade so, das ist aber auch in seiner Hilfe, dass wir in den Tugenden leben können, dass wir es auch leicht und in Freude tun können. Was brauchen wir dazu? Daher hilft in erster Linie der feste Glaube an Gott, also das, was Petrus sagt, auf dein Wort hin. Aber auch, dass wir uns einüben, diese Tugenden zu leben. Dass wir üben, mit Gottes Hilfe feste Haltungen in uns heranzubilden, uns keinen ungeordneten Leidenschaften hingeben und die Kräfte der Vernunft und des Willens immer eindeutiger auf das Gute hin ausrichten. Der Petrus hat natürlich mit seiner Vernunft klar erkennen können, nach menschlichem Ermessen ist es unsinnig, jetzt nochmal rauszufahren. Aber aus dem Glauben heraus, du sagst es, also wird es gut sein, dann tue ich es auch. Und dann geschieht eben dieses großartige Wunder, dass er so viele Fische fängt, dass er ein anderes Boot herbeiwinkeln muss, um denen auch etwas einzuladen, dass sie nicht untergehen. Die Einarbeitung in die Tugenden bedeutet, dass wir alle unsere Kräfte, die Seele des Leibes und auch des Geistes ausrichten, das Gute tun zu wollen und das einzuüben. Wenn es mir heute nicht gelingt, probiere ich es morgen nochmal, vielleicht in einem kleineren Schritt, aber dran zu arbeiten. Und da, liebe Zuhörer, möchte ich eine kleine Klammerbemerkung machen, denn es wird ja häufig gesagt, auch in verschiedenen Fortbildungsgruppen und Erneuerungsgruppen, es ist gut so, wie du bist. Und da muss ich sagen, dass ich das für völligen Unsinn halte. Wir können sagen, es ist gut, dass du bist, weil Gott dich geschaffen hat und weil er dich gut geschaffen hat. Also zu sagen, es ist gut, dass du bist, das ist ein sehr vernünftiger Satz, weil er auch dieses Seinsmäßige benennt, dass wir als Abbild Gottes gut geschaffen sind. Aber es ist gut so, wie du bist, du brauchst dich nicht zu verändern. Oder wenn manchmal Menschen beim Klassentreffen nach 40 Jahren sagen, du hast dich ja überhaupt nicht verändert, dann finde ich, ist es eigentlich ein Schlag ins Gesicht, weil wir ja uns gerade einüben wollen, die Tugenden in unser Leben zu integrieren, automatisieren, so dass wir gerne und mit Leichtigkeit sie leben. Oder wenn Eheleute sagen, Mai, du hast dich aber verändert in den 20 Jahren, seit wir verheiratet sind, dann muss ich sagen, ja genau das ist der Sinn der Ehe, dass wir uns gegenseitig helfen, uns zu entfalten, dass wir immer ähnlicher werden, wie Gott uns gedacht haben. Also wir müssen an uns arbeiten, damit wir frei werden, zum Guten Ja zu sagen, es anzustreben und es dann tatsächlich auch mehr und mehr umsetzen zu können. Bevor wir jetzt zu diesen vier Tugenden direkt kommen, lade ich Sie ein, einen kleinen Moment zu verweilen, darüber nachzudenken, und dazu hören wir Musik.
Heute geht es hier bei Radio Horeb und Radio Maria um die Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Bei uns zu Gast ist Pater Hubertus Freiberg aus Leutkirch. Es geht weiter im Vortrag.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich zu erarbeiten, diese Kardinaltugenden, haben wir gehört, mit der Hilfe der Gnade Gottes. Und jetzt gibt es diese vier Kardinaltugenden, wir haben es ja gerade gehört von Frau Kuhl, und sie beginnen mit der Klugheit. Und da fragt man sich ja zuerst natürlich mal, also entweder ist einer klug oder ist er nicht klug. Vielleicht hilft uns, wenn wir klug mit weise auch übersetzen, dann sprechen wir manchmal von Menschen, der ist sehr weise, auch wenn vielleicht sein Intelligenzquotient nicht so hoch ist, sondern er hat aus den Erfahrungen seines Lebens gelernt. Und so müssen wir uns ja fragen, wie wird man klug? Und da antwortet auch der Jukat, indem er sagt, man lernt, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, sich die richtigen Ziele zu setzen und die besten Mittel zu wählen, um diese zu erlangen. Also man kann Klugheit lernen, einüben, und da ist sicherlich hilfreich, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Einer meiner Mitbrüder empfahl uns immer, dass es nicht so schwierig ist, das Schlechte vom Guten zu unterscheiden, sondern das Gute vom Besseren zu unterscheiden. Und da sind wir ja manchmal in der Zwickmühle, muss ich jetzt meinem Kind bei den Hausaufgaben helfen oder sollte ich zu der Freundin ins Krankenhaus fahren? Was ist jetzt besser, dass ich mit meinem Mann einen Tag alleine am Wochenende mich auf den Weg mache, um unsere Beziehung zu pflegen? Oder ist es besser, mit der ganzen Familie alle zusammen was zu machen und dann den Streit, der dann entsteht, zu überwinden und zu ertragen, wenn wir am Abend heimkommen? Also das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, das Gute vom Besseren zu unterscheiden. Wenn wir fragen, was ist das Wesentliche und was ist das Unwesentliche, gibt es in der Kommunikationswissenschaft ein sehr schönes Bild, ein Glas, und da sind große Kieselsteine, kleine Kieselsteine und Sand drin. Und dann wird dieses Glas ausgeleert, und dann kann man sagen, also diese kleinen Sandkörner, das kriegen wir ja schnell hin. Jetzt schütten wir zuerst mal diesen Sand da rein und dann tun wir uns den anderen Dingen zuwidmen. Das ist jetzt ganz dringend, das muss jetzt unbedingt sein. Dann werfen wir diese Kieselsteine rein und dann diese großen, schweren Dinge, die notwendigen Dinge, dann stellen wir plötzlich fest, hupsa, die passen nicht rein. Das Glas ist voll, aber die Steine passen nicht mehr rein. Und dann wird das Ganze wieder ausgeleert und dann sagt man, was ist das Wesentliche? Das sind erstmal die großen Batzen. Also werden erstmal diese großen Steine reingetan. Dann, was ist das Notwendige? Das sind diese Kieselsteine. Und erst dann kommt alles andere, was noch sonst notwendig ist. Und dann kann man den Sand oben reingießen und der füllt sich dann tatsächlich in alle Lücken hinein. Das bedeutet von uns, wir lassen uns ja häufigst von völlig unwesentlichen Dingen ablenken, in Beschlag nehmen, wenn wir alleine überlegen, über was wir uns alles aufregen, wenn wir Nachrichten, Medien hören oder lesen oder sehen, dann stellen wir häufig fest, über das, was ich mich aufgeregt habe, das hat sich gar nicht so verhalten. Also einzuüben, die richtigen Unterscheidungen zu treffen und auch dann als zweites die richtigen Ziele zu setzen, um diese mit dem besten Mittel zu erreichen und da die besten Mittel zu wählen. Der heilige Ignatius von Loyola, der ja der Patron gleichsam der rechten Entscheidung ist, der sagt einmal, die Klugheit hat zwei Augen. Eines, das voraussieht, was man zu tun hat. Das andere, dass man nachher besieht, was man getan hat. Also ein reflektiertes Leben. Wenn man abends zum Beispiel einen Tagesrückblick macht im Abendgebet, was war heute, was ist mir aufgefallen, was war gut, warum war es gut, was war schlecht, warum war es schlecht, was kann ich morgen daran ändern, dass das Gute mehr wird und das Schlechte weniger. Also nachdenken, sich zu bewerten, ohne jetzt Urteile abzugeben, dass du ein schlechter Mensch bist oder ein schlechter Sünder oder sonst irgendwas oder dass du ein Held bist, sondern zu fragen, hat jetzt diese Handlung zum Ziel geführt oder lenkt diese Handlung mich von Gott ab? Die Klugheit ist also, das ein gutes Leben anzustreben, und da muss man ja auch natürlich wissen, was ist das Gute und den Wert des Guten zu erkennen. Eine biblische Stelle auch im Matthäusevangelium im 13. Kapitel ist, da wird von dem Kaufmann gesprochen, der eine Perle entdeckt. Daraufhin verkauft er alles, weil er erkennt, das ist das Gute, mit dem ist mein Ziel erreicht. Und er hat alles verkauft, was er besaß, um diese zu kaufen. Das ist natürlich auch ein Bild für unsere Prioritäten, für das, wo wir sagen, ha, das ist ja das Allerwichtigste. Viele Eltern, häufiger auch noch die Mütter, sagen, das Allerwichtigste in meinem Leben sind die Kinder. Dann kommt vielleicht mein Mann und meine Eltern und wie auch immer, und zum Schluss komme ich. Und wenn ich dann noch ein bisschen Zeit habe, dann kommt auch Gott noch dran. Und da müssen wir ganz umgekehrt sagen, das Wichtigste ist Gott, dann kommt die Beziehung zwischen Vater und Mutter, dann kommen die Kinder und dann kommen die anderen Aufgaben, die man sonst noch hat. Wenn man es aber auf den Kopf stellt, dann ist es ein Schritt gegen diese Klugheit, weil wir die Kinder in eine Position setzen, die sie nicht erfüllen können. Also diese Klugheit wählt die Mittel, entscheidet, wägt ab und entscheidet sich dann, das Gute anzustreben mit dem richtigen Mittel. Es wird immer gesagt, dass die Klugheit die anderen Tugenden der Gerechtigkeit, der Tapferkeit und des rechten Maßes dann sinnvoll einsetzen, um Gutes zu tun. Die erste Kardinalstugend, Klugheit, ist also die Grundlage oder der Grundantrieb für die anderen. Zweites, Gerechtigkeit. Wie handelt ein Mensch gerecht? Da können wir sagen, jemand handelt gerecht, indem er immer darauf achtet, dass er Gott und dem anderen gibt, was ihm zusteht. Also zu entdecken, ich wäge ab, was braucht der jeweils andere. Das heißt nicht, dass alle das Gleiche bekommen, sondern dass jeder das jeweils ihm Notwendige bekommt, dass er sich auf den Weg Christi gefördert weiß. Bisschen salopp ausgedrückt könnten wir sagen, die Überschrift über das Thema Gerechtigkeit lautet jedem das Seine. Man muss also einen Fußballer anders trainieren als einen Geigenspieler. Verzeihung. Wir trainieren den Fußballer, indem er reaktionsschnell das Ballspiel beherrscht und auch die nötige Kräfte hat und die Ausdauer hat, dieses Spiel durchzustehen. Wogegen bei dem Geigenspieler trainieren wir die Musikalität, die Fingerfertigkeit, die Ausdauer, die Routine. Da sind viele ähnliche Dinge dabei und sie sind auch nicht unterschiedlich wertvoll, aber man wird dem jeweiligen das geben, was er braucht, um seines gut machen zu können. Das ist Gerechtigkeit. Und auch Gott gegenüber müssen wir Gerechtigkeit walten lassen, indem wir ihm geben, was das Seine ist, nämlich unsere Liebe und unsere Verehrung, unsere Anbetung, unsere Achtung und so weiter. Wenn wir uns fragen, wir haben also Klugheit, Gerechtigkeit, angemessen dem meinem Gegenüber und auch mir das zu geben, was er braucht. Das bedeutet auch, wenn jemand sagt, ich erziehe meine Kinder alle gleich, dann ist es zwar sehr bequem, aber es entspricht nicht dem Bedürfen des jeweiligen Kindes, weil jeweils die Kinder andere Bedürfnisse haben. Und somit müssen wir einüben, mit der Klugheit zu lernen, abzuwägen, was ist für den wichtig, was braucht der, was kann die brauchen. Jetzt kommt die dritte Tugend, das ist die Tapferkeit. Wenn wir Tapferkeit hören, dann denken wir, wieder sitzt ein Ritter auf dem Pferd und reitet davon gegen die große Menge der Angreifer und kämpft gegen diese ganze Menge und besiegt sie dann. Das ist der Film der Idylle. Aber Tapferkeit ist in der Tat etwas, was wir auch im 2. Timotheusbrief hören. Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht. Tapferkeit ist also derjenige, der im Glück und im Unglück beides mit Gott hindurchgeht, ohne sich enttäuschen zu lassen, ohne sich zurückwerfen zu lassen. Die heilige Katharina von Siena benennt es so: Dem Tapferen sind Glück und Unglück wie seine rechte und seine linke Hand, er bedient sich beider. Wer also tapfer ist, tritt dauerhaft für das einmal erkannte Gute ein, selbst wenn er im Extremfall dafür sogar das eigene Leben opfern müsste. Das ist das auch, was den Märtyrer ausmacht. Aber wenn wir auch nochmal auf die Gerechtigkeit schauen, da ist ja auch diese Frage gewesen bei der Klugheit, das richtige Ziel anzustreben und das beste Mittel dazu zu wählen, um dieses Ziel zu erreichen. Und da möchte ich, liebe Schwestern und Brüder, auch nochmal zu der Zielsetzung etwas sagen, weil wir natürlich auch mit der Tapferkeit, der auch manchmal das falsche Ziel anstreben können, weil wir jetzt meinen, das muss jetzt unbedingt sein, also peitschen wir das durch, also das ein für alle Mal Gute Erkannte. Das Ziel setzen bedeutet, ist es wirklich das, was Gott jetzt von mir möchte, ist es auch erreichbar? Ich mache ein Beispiel. Ich finde den Vorsatz in der Heiligen Beichte eines der wichtigsten Punkte überhaupt, weil nämlich wir uns dann fragen können, was möchte ich ändern in meinem Leben? Und da sagen wir dann häufig, also wenn jemand schlampig ist zum Beispiel, also ab morgen räume ich mein ganzes Haus auf, das ist so durcheinander, jetzt räume ich es morgen auf. Da sage ich meistens, wenn das so einfach wäre, hätten Sie es schon längst aufgeräumt. Nehmen Sie sich doch ein Zimmer vor, in diesem Zimmer nehmen Sie sich eine Kommode vor und da nehmen Sie sich die oberste kleine Schublade vor. Und das nehmen Sie sich zum Ziel, diese aufzuräumen. Das ist nämlich, das kommen wir jetzt auch zu der nächsten Tugend, dem Maßhalten, der Mäßigkeit, dieses Ziel auch so zu wählen, dass ich es wirklich erreichen kann, damit auch die Freude daran kommt, es gelingt mit der Gnade Gottes und ich kann dann vielleicht eine zweite Schublade aufräumen und es bestärkt mich, die dritte Schublade aufzuräumen. Und so habe ich schon mal die Kommode aufgeräumt und ich kann nach ein paar Tagen sagen, schau mal, es ist gelungen. Hätten wir das Ziel genommen, das ganze Haus aufzuräumen, würden wir wahrscheinlich noch nach 2 Monaten da sitzen und uns fragen, wo soll ich bloß anfangen, es ist so viel. Das Maßhalten scheint mir nicht die letzte wichtigste Eigenschaft oder Tugend zu sein, sondern das Maßhalten ist die Tugend, die die Maßlosigkeit in all ihren Bereichen, in der sie eine zerstörerische Kraft hat, zurückzuweisen. Das rechte Maß heißt, arbeite ich zu wenig, arbeite ich zu viel, wie achte ich auf meine Gesundheit, wie gehe ich mit Genussmitteln um, mit meiner Zeit. Da sehen wir, das Maßhalten ist der gute Boden, auf dem etwas gedeihen kann. Dort, wo jemand gehetzt, tausendlei gute Sachen machen, wird es kaum Frucht bringen. Genauso wie einer faul in der Ecke sitzt und nichts tut und sagt, ich bin zu nichts zu nutze, mit mir kann man eh nichts anfangen, sollen doch die anderen machen. Da sehen wir, in dieser Bandbreite spiegelt sich das ab. Die Tugend, das Maßhalten, ist eigentlich auch zu wissen, ich stehe in der Mitte, ich bin nicht in der Gefahr, nach rechts oder nach links runterzufallen. Und ich überlasse die Herrschaft in meinem Leben Gott und dem Einüben, dass das Ziel meines Lebens ist, das Gute zu erreichen, das Gute zu verwirklichen. Wer unmäßig ist überlässt sich der Herrschaft seiner eigenen Triebe, verletzt durch seine Gier und andere und schädigt sich selbst. Wir könnten auch, so sagt das Neue Testament, es manchmal für Mäßigung auch die Worte Nüchternheit und Besonnenheit nehmen. Um es abschließend zu sagen, diese vier Tugenden, die Klugheit, die Gerechtigkeit, die Tapferkeit und das Maßhalten, sind Hilfen, die wir einüben können, um ein gelingendes Leben zu haben, in der Freiheit und in der Freude, die Gebote Gottes zu leben, um bei ihm anzugelangen. Soweit die vier Kardinaltugenden.
Hier bei Radio Horeb und Radio Maria geht es heute um die Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Pater Hubertus Freiberg aus Leutkirch hat uns den Vortrag gerade gehalten. Jetzt gehen wir in die erste Hörerrunde. Es geht zunächst nach Rheinland-Pfalz zu einer Hörerin. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, ich bin Gott sehr dankbar, dass endlich auch dieses Thema angesprochen wurde, weil das ist, ich durfte danach. Wirklich, die Seele braucht das öfter zu hören, damit sie es nicht vergisst und dass man sich wirklich daran übt in den Tugenden. Und ich wollte nur sagen, dass die Jugend, die weiß gar nicht mehr, was Tugend ist. Und das ist so schade, aber wenn wir jetzt die Älteren also wieder das gehört haben und uns in den Tugenden üben, das wird dann auch auf die Kinder und Jugendliche weitergegeben. Und dann wollte ich noch sagen, ich habe am Anfang immer so Fragen gehabt, wie soll ich mich üben, wie soll ich das im Alltag mich in der Tugend üben? Und da habe ich einmal in einem Gebet, und zwar Kreuzgebet für den Alltag, und da an einer Stelle steht: Jesus, gib mir Mut, mein Kreuz mit dir zu tragen. Lehre mich, auch ohne Klagen zu leiden, in den Leiden zu frohlocken und aus der Not eine Tugend zu machen. Und das war das Allerwichtigste. Ich habe gesagt, ja, alles schön gesagt. Aber wie bringe ich das jetzt um? Und dann war ich so, ja, ich kann mich sehr schnell aufregen oder konnte mich sehr schnell aufregen. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht von Gott gewollt sein. Also das muss ich ändern in meinem Leben. Und dann habe ich gesagt, wie hätte die Mutter Gottes reagiert jetzt in dieser Situation? Was hätte Jesus gemacht? Und da habe ich nachgehorcht und habe gesagt, so, mein Schutzengel, ich brauche deine Hilfe. Mach mich aufmerksam, dass ich mich nicht aufrege, sondern wirklich aus der Not eine Tugend mache. Und dann habe ich, jetzt will ich nur ein Beispiel nennen. Zum Beispiel, ich fahre mit dem Auto und jemand nimmt mir die Vorfahrt. Der quetscht sich so noch vor mich hin, dass ich wirklich bremsen muss. Früher habe ich mich furchtbar aufgeregt. Also da in der Aufregung, da kamen so böse Gedanken auf diesen Menschen.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, und dann habe ich gesagt, nee, also das hat Gott zugelassen. Also hat er jetzt irgendwas vor mit mir. Erstens bin ich dann, also von den bösen Gedanken, habe ich angefangen, mit Gott zu sprechen. Was willst du mir damit sagen? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe es zugelassen. Du sollst dieser Person segnen und für sie beten. Ach, ich war so glücklich. Ich habe gesagt, endlich kann ich jetzt wirklich was Positives daraus machen. Und jetzt können mir also noch 10 können mir auf der Fahrt sie reinquetschen. Ich habe gesagt, gut, danke, ich danke jetzt. Und das Böse kann mir gar nichts mehr antun, weil ich ihm die Waffe weggenommen habe. Ja?
Und, super.
Ja, und so gehe ich, ich wollte noch was sagen, ja, also dieses kleine Beispiel. Und dann habe ich jetzt über den Limburger Bischof, ich habe die Lawine kommen sehen, das habe ich schon in der Zeitung immer gelesen, also da, dass der schon ein Dorn im Auge war, aber die wussten nicht, wo sie ihn angreifen sollen. Und da habe ich gesagt, so, jetzt kommt auf ihn was zu. habe ich für ihn schon angefangen zu beten, dass er das alles durchsteht. Und jetzt ich bete weiter für ihn und ich wünsche ihm, dass er aus dieser großen Not eine ganz große Tugend macht. Weil Gott hat sich auch bestimmt was dabei gedacht. Und ja, das wollte ich nur mal einbringen.
Also das ist sehr nett, dass Sie sich gemeldet haben. Es ist natürlich so, die Jugend kann nichts dafür, dass sie zum Beispiel die Tugendlehre nicht kennt. Das müssen wir uns Alten zuschreiben, weil wir sie nicht vermittelt haben. Also alles, was wir der Jugend vorwerfen, ist ja eigentlich ein Spiegel für das, was wir nicht getan haben. Und das andere ist, dass es natürlich nicht alles, was auch schrecklich in dieser Welt läuft, weil die Menschen ihre Fähigkeit der Klugheit nicht einsetzen oder auch nicht des Maßhaltens oder auch nicht der Wahrheit, ist nicht gleich, dass das Gott will, sondern er kann dann, wenn wir es ihm anvertrauen, nutzen, daraus etwas Gutes zu machen, aber nicht alles, was geschieht, auch aus Boshaftigkeit der Menschen heraus, ist gleich der Wille Gottes. Aber ich lade Sie ein, überhaupt für die Bischöfe zu beten, weil wir haben einen sehr schweren Stand in der heutigen Zeit und das ist sicher ein gutes Werk. Danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf.
Alles Gute nach Rheinland-Pfalz. Wir haben eine Hörerin, die aus dem Rheinland anruft und auch einen Beitrag hat. Grüß Gott.
Grüß Gott. Das Wort Cardo für Türangel habe ich immer irgendwie skeptisch gesehen. Und dann habe ich erfahren, dass im Lateinischen, in den lateinischen Lagern und in den Städten der die Hauptverkehrsstraße, der Hauptverkehrsweg, wo dann auch die Jupitersäule stand, dass diese Straße auch Cardo heißt. Sodass es also die Kardinaltugend ein Angelpunkt ist, aber auch eine Hauptstrecke, ein guter, breiter Weg, wo man zum Ziel kommt.
Gut. Ja, das ist auch eine sehr schöne Beschreibung.
Prima, Dankeschön. Ja, alles Gute, Ade. Jetzt geht's nach München zu Herrn Kepker. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte Folgendes sagen, mich erstens bedanken für den sehr, sehr schönen Vortrag, der wirklich sein musste. Und zweitens aber hinzufügen, es sollte wohl, damit man das in sich realisieren kann, eine innere Besonnenheit, eine innere Sammlung bei den Menschen einkehren. Man kann es auch meditative innere Versenkung nennen, um das im Gefühl, im Spüren und in der inneren Wahrnehmung ermessen zu können, was ist das richtige Maßhalten, was ist die Tapferkeit, was ist die Gerechtigkeit und so weiter. Und man kann, wenn man es nur nebeneinander setzt, ist es ein bisschen auseinander. Man muss es, glaube ich, in der inneren gesammelten Wahrnehmung mit, sagen wir mal, der inneren Stille kann man es wohl am besten ermessen. Und ich möchte übrigens den lieben Referenten, dem Herrn Pater Hubertus, danken. Wir haben ihn, ich habe ihn in der Stimme wiedererkannt, im Heiligtum von Rupert Mayer in München, in dem Zentrum der Stadt, einmal mit einem langen Gespräch begegnet. Er wird sich vielleicht erinnern an das Blaue Buch zum Beispiel.
Das freut mich, dass Sie das sich erinnern. Das finde ich sehr schön und ich gebe Ihnen auch völlig recht. Man kann natürlich nicht Ziele setzen, die man aus der Hüfte schießt. Genauso wie man nicht sagen kann, das ist gerecht, indem man es aus der Hüfte schießt. Wir brauchen in der Tat die Zwiesprache mit Gott, um diese Gnade anzunehmen, dass er uns da in diesen menschlichen Tugenden unterweist und hilft, den Weg zu finden. Und darum ist auch das, was der heilige Ignatius sagt, das zu schauen, was braucht's und im Nachhinein zu schauen, wie war's und warum war es so, braucht es in der Tat die Zeit. Und darum empfiehlt der heilige Ignatius ja auch, am Abend diesen Tagesrückblick zu halten, um ganz bewusst einzuüben, wie reagiere ich und was passiert da draus.
Dankeschön.
Danke Ihnen herzlich.
Viele Grüße nach München. Wir haben noch eine Hörerin aus Altomünster, die noch mit hinein möchte in die Sendung. Frau Raab, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich freue mich, dass ich noch dran gekommen bin. Ich möchte auch dem Priester ganz herzlich danken für all seinen Einsatz und für alles, was er macht. und auch fragen, ob vielleicht möglich wäre, schriftlich zu bekommen, was er heute dann alles erzählt hat, weil ich erst mal kurz vor 3 nach Hause ankam. Und ich wollte auch, dass, was mich jetzt noch bewegt hat, zu versuchen anzurufen, war, was ich gehört habe. Wir können den Jugend und den Kindern nichts vorwerfen, weil das Beispiel unheimlich fehlt. Ich werde immer überrascht, wenn ich auch Omas und Opas sich Beschwerden höre, für wie das Verhalten des Kindes einfach. Und dann fragt man, okay, schau nach der Erziehung, schau nach, was man eigentlich wirklich lebt, ob das zusammenpasst mit was man sagt. Und da ist ein großer Unterschied. Und die Art und Weise, wie der Pfarrer Hubertus dann alles so beibringt, ist Gottes Segen. Das ist eine große Gnade und sie sind eigentlich ein großes Beispiel für viele Priester. Danke Ihnen für das Ja, was Sie im Leben Gott gesagt haben.
Dankeschön, Frau Rahm.
Sie rührende, danke vielmals. Man muss es nicht überbewerten, dass das, was einer sagt, dann auch tatsächlich er in der Tugendhaftigkeit vollziehen kann. Ich bemühe mich in der Tat darum, aber es gelingt halt jedem auch ganz unterschiedlich. Aber wer dann auch mehr hören oder erleben möchte in den Tagen über Fasnacht, also werden wir auch bei uns hier im Haus Exerzitien halten, so dass diejenigen, die mal mehr diese Einkehr halten wollen, wie es der Vorredner schon sagte, können da gerne auch bei uns diese Tage einmal miterleben.
Danke für den Anruf, Frau Raab. Alles Gute. Sie haben eben gefragt, kann man da was nachlesen? Also eine Quelle ist sicher der Katechismus. Da findet man eine Zusammenfassung. Andere Tipps, Pater Hubertus, den UCAT haben Sie erwähnt.
Oder den Podcast, wo man es hören kann. Also im UCAT ist es natürlich auch. Ich empfehle sowieso den UCAT, weil wenn man da jeden Tag 2 Fragen liest, kann man in einem Jahr einen ganzen Querschnitt über den Glauben, über den katholischen Glauben haben. Das ist also eine Fundgrube und eine gute Möglichkeit, sich da zu vertiefen.
Genau, Sie haben gerade Podcast gesagt, also unsere Homepage www.horeb.org. Dann können Sie sich die Sendung selber herunterladen. Oder wer es lieber als CD schon gerne hätte, der ruft mal beim CD-Dienst an bei Radio Horeb, die Nummer 08328 921 120. Pater Hubertus, dürfen wir Sie zum Schluss um den Segen bitten, dass uns die Vorsätze, die vielleicht gerade gefasst wurden, auch etwas besser gelingen oder besser ausgewählt sind?
Ja, sehr gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Guter und barmherziger Gott, du schenkst uns die göttlichen Tugenden, die du uns eingießt in unsere Herzen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, auch die menschlichen Tugenden zu üben, damit wir die göttlichen annehmen können. Wir bitten dich, dass wir im rechten Maß halten, auch nicht den Überschwang an Dingen tun, sondern dass wir da im Gleichklang leben mit dir. Schenke uns die Klugheit, um die rechten Ziele zu verwirklichen und anzustreben, und schenke uns die Tapferkeit, dass wir gerecht dieses Ziel angehen und es in so einer Weise auch anstreben, dass es lebbar und erreichbar ist für uns. So schenke uns dich als Maßstab, dass jeder von uns aus seinem Herzen heraus dich anstrebt und mit Maria sagen kann, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Dazu segne und behüte euch und eure Familien und alle, die diese Zeit hören, der allmächtige und gütige Gott, durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes.
Amen. Amen. Danke, alles Gute nach Leutkirch.
Danke sehr Ihnen auch.
Dankeschön. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.